Für unsere Zeit ist das folgende Thema so wichtig und es heißt, wie werde ich ein Gotteskind und wie komme ich in den Himmel? Jeder Mensch, der über sein Leben und über die Ewigkeit nachdenkt, der kommt zu der Frage, wie erreiche ich das himmlische, ewige, herrliche Ziel? Dazu lese ich ein Wort aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Viele wollen gerne in den Himmel kommen, aber sie möchten den eigenen Weg gehen. Wieder andere wollen selig werden, aber mit der Welt möchten sie es auch nicht verderben. Und im Blick auf den Wohlstand wollen sie auch keine Abstriche machen. Aber der Herr Jesus fordert uns auf, alles einzusetzen und den schmalen Kreuzesweg zu gehen. Und es muss mit aller Klarheit gesagt werden, dass es nur einen Weg in den Himmel gibt. Für dieses wichtige Thema lese ich uns die beiden Verse aus Johannes 1, Vers 12 und 13 und Römer 8, die Verse 38 bis 39. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. In unserer Zeit der Vernebelung und Verwirrung brauchen wir klare biblische Richtlinien und Wegweisungen, damit wir das ewige herrliche Ziel nicht verfehlen und anderen den einzigen Weg aufzeigen, damit wir einmal miteinander Freude haben am Tage der Herrlichkeit. Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen und verführen die Menschen. Auch der Teufel ist rund um die Uhr beschäftigt, um die Auserwählten Gottes zu verführen. Er verstellt sich zum Engel des Lichts und Millionen gehen ihm in die Falle und lassen sich christlich und religiös verblenden und vernebeln. Darum wollen wir wachen und beten und dem Heiland Jesus Christus treu nachfolgen, damit wir als Sieger und Überwinder eingehen dürfen durchs Tor der Herrlichkeit. Nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Für uns alle gilt, blicke nur auf Jesum, Seele eil ihm zu. Mit Freuden denke ich zurück an ein Erlebnis, das ich auf einer Bibelfreizeit hatte. Während eines Vortrages hörte eine junge Frau ganz aufmerksam zu und das Wort Gottes wirkte an ihrem Herzen. Sie suchte bald danach ein Gespräch. In Reue und Buße hat sie ihre Sünden vor dem Herrn Jesus bekannt. Nach dem seelsorgerlichen Gespräch knieten wir uns nieder, um dem Herrn Jesus Christus für die Vergebung der Sünden zu danken. Als diese junge Frau das Amen ausgesprochen hatte, sprang sie auf und sagte: Jetzt weiß ich es gewiss, dass ich ein Gotteskind sein darf. Ihr Herz wurde mit Lob und Dank erfüllt. Miteinander konnten wir unseren Heiland und Erlöser von Herzen danken für die erlebte Vergebung und die Gewissheit der Gotteskindschaft. Wie und woher kam es zu der Gewissheit der Vergebung? Warum wurde das Herz voller Freude? Wie kam es zu diesem Durchbruch zur Gotteskindschaft? Anhand von 7 biblischen Schritten möchte ich den Weg aufzeigen, der hinführt zur Gewissheit der Gotteskindschaft. Erster Schritt: Erkenntnis der Schuld und Sünde des eigenen Lebens. Beim Hören auf Gottes Wort wird es dem Menschen gezeigt, wer Gott ist und wo sich der einzelne Mensch befindet. Im Licht der Ewigkeit sieht jeder seine Unvollkommenheit und merkt, dass er vor dem heiligen und allwissenden Gott mit seiner Schuld nicht bestehen kann. Gottes Wort deckt die Schuld auf, denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der auch die kleinsten Sünden nicht übersieht. Wir dürfen im Lichte Gottes das wahre Menschenbild erkennen. Jeder Mensch ist seit dem Sündenfall tot in Sünden und Übertretungen. Alle haben die ewige Verdammnis verdient, weil die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Die Schrift bezeugt in Römer 3, Vers 11 bis 17, da ist nicht, der verständig sei, da ist nicht, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid, und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Und in Römer 3, Vers 23 wird es noch einmal bestätigt. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Jeder Mensch ist nach Geist, Seele und Leib durch und durch von der Sünde durchdrungen und trägt dieses Höllengift in sich. Durch die Sünde steht auch jeder Mensch unter dem Zorn Gottes, weil er fortlaufend sündigt. Jeder, der sich im Lichte Gottes sieht, dem ergeht es wie dem König David, der in seiner Sündenot im Psalm 51, Vers 5 und 7 von sich selber sagt: Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir. Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Im Psalm 38, Vers 5 und 6 und Psalm 40, Vers 13 sagt derselbe König: Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. Es haben mich meine Sünden ergriffen, dass ich nicht sehen kann. Ihrer sind mehr denn Haare auf meinem Haupt, und mein Herz hat mich verlassen. Dies ist die Wahrheit über jeden Menschen, und wer dies erkennt, darf wissen, dass Gott an seinem Herzen arbeitet und dass die Liebe Gottes ihn retten will. Der Mensch ist von Natur aus tot in Sünden und Übertretungen, und er kann nichts vorweisen, das ihn gerecht machen kann. Er ist reif für die Verdammnis. Zu der Gemeinde in Ephesus schreibt der Apostel Paulus in Epheser 2, die Verse 1 bis 3: und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen auch wir alle vormals unseren Wandel gehabt haben, in den Lüsten des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Dies ist das richtige Menschenbild des sündigen Menschen, der ohne Vergebung das ewige Ziel nie erreichen wird. Zweiter Schritt: Buße und Reue über die Schuld und Sünde des eigenen Lebens. Der Ruf zur Buße wird von den Propheten des Alten Bundes, von Johannes dem Täufer, von unserem Heiland und von den Aposteln mit Nachdruck verkündet. Buße ist das Einsehen und Zugeben, dass ich auf einem falschen Wege bin. Buße wirkt Sinnesänderung. Das Merkmal der Buße ist Reue, Beugung und Zerschlagenheit über die Schuld des Lebens. Das Herz sehnt sich nach Reinigung und Vergebung. In der Buße liegt der Wunsch, dass es anders werden soll. Es kommt zur Sinnesänderung, Änderung des Verhaltens und Änderung der Ziele. Wer wirklich Buße tut, der kehrt um. Der Mensch hat das tiefe Verlangen, es soll alles wieder gut werden. Der Mensch möchte ein neues Leben anfangen. Die Sündenlast drückt den Menschen nieder, und er beschließt die Umkehr seines Lebens. Buße ist die Verurteilung der eigenen Sünden und das gläubige Ergreifen der Rettung in Jesus Christus. Wenn die Buße echt ist, kommt der Verstand, Herz und Wille unter die Herrschaft des Sohnes Gottes. Karl Heim sagt: Buße ist die Gewissheit, dass ich mit dem Herrn Jesus ein neues Leben beginnen kann. Die Buße führt den Sünder hin zum Sünderheiland, der sein heiliges und teures Blut für die Sünder vergossen hat. Der bußfertige Sünder hat ein tiefes Verlangen, die Schuld und Sünde loszuwerden. Die Buße darf man nicht mit Gewissensbissen gleichsetzen. Judas hatte wegen des Verrats an dem Sohn Gottes Gewissensbisse. Aber dies Bedauern bewog ihn nicht, zu Gott zurückzukehren. Gewissensbisse allein sind noch keine echte Buße. So mancher Mensch hat schon viel geweint über sein böses Wesen in seinem Leben, aber die Gewissensbisse bewirken noch keine Erlösung. Wenn das Gewissen schlägt, dann ist es dem Sünder bewusst, dass er im Unrecht ist. Es bietet ihm aber keine Heilung in seiner Sündenkrankheit an. Die Buße ist auch nicht dasselbe wie Selbstverdammung. Wenn sich jemand selber verdammt wegen seiner Sündhaftigkeit und sich selber hasst, so werden zwar die Wunden der Schuld und Verzweiflung noch tiefer, aber es ist noch keine Buße. Buße kann man auch nicht gleichsetzen mit einer selbsterlösenden Gemütsbewegung, sondern es ist ein fester Entschluss des Herzens, der hinführt zum Sohn Gottes, der die Ketten des gefangenen Sünders zerbricht und ihm die Vergebung zuspricht. Buße ist mehr als Selbstverdammung und Selbstverurteilung. Echte Buße treibt hin zu dem wahren Zufluchtsort Jesus Christus. Dritter Schritt: Bekenntnis der Schuld und Sünde vor dem Herrn Jesus Christus, gegebenenfalls auch vor Menschen. Das Bekenntnis der Sünde vor Gott und den Menschen ist wie ein Ausbruch aus der Gefangenschaft des Teufels. Sobald die Sünde und Schuld über die Lippen bekannt wird, fallen die Ketten und Stricke Satans im Leben eines Menschen. Ein aufrichtiges Bekenntnis des Herzens und der Lippen wirft die Schuld über Bord. Der Sohn Gottes hat die Sünden der ganzen Welt am Stamme des Kreuzes gesühnt. Wer seine Lasten unter das Kreuz Jesu legt, darf erleichtert durchs Leben gehen. Es ist eine große Torheit, wenn jemand eine Sünde begangen hat. Aber es ist eine unsagbar größere Torheit, wenn jemand seine Sünden bei Gott nicht in Ordnung bringt. Sünde ist Zersetzung aller menschlichen und göttlichen Gemeinschaft. Sie ist eine umstrickende und verblendende Macht. Die Sünde versklavt und bindet die Menschen an wesensfremde Mächte. Die Sünde ist eine Höllendroge und führt in das höllische Feuer. Sie führt auch hinein in den leiblichen und ewigen Tod. Ohne die Lösung der Schuldfrage gibt es kein ewiges Leben. Schuld und Sünde ist die Trennwand zwischen uns und dem lebendigen Gott. Die Sünde zerstört immer die Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander. Der schuldbeladene Sünder ist der unglücklichste Mensch auf Erden und er geht dem Gericht Gottes entgegen. Die Sünde führt immer tiefer hinein in den Machtbereich Satans und bindet ihn fest und er wird gezwungen, der Sünde zu dienen. Die Schuldfrage ist die wichtigste und dringendste Frage des Lebens. Wer diese Fragen noch nicht gelöst hat, der ist auf dem Weg in die Verdammnis. Viele Leute wollen die Schuld verdrängen ins Reich der Vergessenheit. Das geht aber nicht. Schuld bleibt Schuld, auch dann, wenn man sie bewusst unterdrückt und das Gewissen beruhigt. Schuld und Sünde verlieren nichts von dem Verdammungsurteil Gottes, das über einem schuldbeladenen Leben steht. Schuld verjährt nicht und sie bekommt auch keine grauen Haare. Sie zieht immer nach unten in die Verdammnis. Wer bewusst der Sünde dient, der soll wissen, dass der Teufel seine Leute immer mit einem höllischen Lohn auszahlt. Niemand sollte die Schuld überspielen und verharmlosen. Auch die Notlügen und Halbwahrheiten sind Sünden, die den Menschen verunreinigen. Viele wollen die Schuld auf andere abschieben und sich in ein gutes Licht stellen. Dies war auch schon im Paradies der Fall. Adam schiebt die Schuld auf Eva und Eva schiebt sie auf die Schlange. So versucht der Mensch, seine Schuld mit der Unschuld zu überspielen und sich als ein anständiger Mensch hinzustellen. Andere versuchen, einen Ausgleich zu schaffen durch gute Werke und das ist auch nicht möglich. Sie probieren es mit Opfergaben, mit Liebesdiensten, mit Rosenkranzbeten und mit sonstigen anderen guten Taten. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 20 und 28, darum, dass kein Mensch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Denn auch durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Jeder Mensch sollte ins Licht Gottes treten und in aller Ehrlichkeit seine Sünden und sein verdorbenes Leben erkennen. Wer so sein sündhaftes Leben erkennt und in Reue und Buße die Sünde unter das Kreuz legt, der findet Vergebung und Frieden mit Gott. Er nimmt es im Glauben an, dass der Sohn Gottes für die Sünde der Welt alles bezahlt hat. Wenn sich jemand bei anderen Menschen versündigt hat, dann muss es auch vor Menschen in Ordnung gebracht werden. Gott erwartet ein völliges Bekenntnis. In Sprüche 28, 13 lesen wir, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 10, so wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Es muss jedem Sünder klar werden, dass man bei einem Sündenbekenntnis Gott nicht täuschen kann. Wer dies versucht, bekommt keine Vergebung und auch keinen Frieden mit Gott. Vierter Schritt, bitte um Vergebung von Schuld und Sünde. Nach einem ehrlichen Bekenntnis und der Bitte um Vergebung der Schuld kommt ein Mensch unter die Verheißung der göttlichen Vergebung. Dem aufrichtigen Bekenner wird die Vergebung durch das Wort Gottes zugesagt. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns das Wort Gottes, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Die Grundlage aller Vergebung liegt im Blut Jesu Christi. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung nach der Aussage in Hebräer 9, 22. Das heilige und teure Blut Jesu Christi ist das Lösegeld für unsere Sünden. Er, der Sohn Gottes, hat sein Blut und Leben für uns dahingegeben. Nur in Jesus Christus gibt es Vergebung der Schuld und Sünde. Es ist der einzige Name unter dem Himmel, in dem es Heil und ewiges Leben gibt. Mit der Bitte um Vergebung darf jeder kommen und er wird gnädig angenommen. Bei unserem Gott ist viel Vergebung. In Jesaja 1, Vers 18 steht die große Verheißung: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Durch den Glauben darf jeder nach einem aufrichtigen Bekenntnis die Vergebung durch das Wort Gottes für sich persönlich annehmen. Der Prophet Jesaja bezeugt in Kapitel 43, Vers 25 und in Kapitel 44, Vers 22, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Es ist so tröstend, dass es einen Heiland gibt, der die Sünden getilgt hat und der die Sünden auch vergibt. Er ist es wert, dass man ihn im Staube ehrt. Er hat das große Erlösungswerk vollbracht und nur er allein kann Sünden vergeben. Im Propheten Micha, in Kapitel 7, Vers 18 und 19, wird uns gesagt, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat den übrigen seines Erbteils? Er will der Sünden nicht mehr gedenken. Wem Gott die Vergebung zuspricht, und das tut er bei jedem bußfertigen Sünder, dem sind die Sünden für immer und ewig vergeben. Ein Gottesknecht sagte, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Wohl dem, der sein Leben mit Gott in Ordnung bringt und mit der Schuld und Sünde seines Lebens aufräumt. Noch ist Gnadenzeit und jeder Mensch sollte umgehend die Vergebung beim Herrn Jesus suchen und zu ihm eilen. Mit der Vergebung kommt auch das Gewissen zur Ruhe und es gibt einen neuen Anfang auf allen Gebieten. Fünfter Schritt, dankbare Annahme der Vergebung. In das gereinigte Herz senkt Gott in seine Gnade den Heiligen Geist hinein Und derselbe Geist gibt nach Römer 8, Vers 16 Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gott wohnt dann durch seinen Geist in unserem Herzen. Wenn Gott in einem Menschen Wohnung macht, so ist dies die von Gott allein gewirkte Wiedergeburt. Ohne Verdienst und Würdigkeit, allein aus Gnaden. Dies ist das größte Geschenk, das ein Mensch auf Erden empfangen kann. Mit der Wiedergeburt wird der Name auch eingeschrieben in das Buch des Lebens. Der Herr Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20, doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wer in Jesus Christus das Heil angenommen und die Gewissheit des Heils empfangen hat, der kann mit fröhlichem Herzen sagen, so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget. Sein Blut macht allen Schaden gut. Auch die blutroten Sünden und die Blutschulden werden vergeben. Sechster Schritt, Gewissheit der Gotteskindschaft durch den Empfang des Heiligen Geistes. Im Sohn Gottes hat das wiedergeborene Gotteskind ewiges Leben empfangen durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. In Galater 4, Vers 6 und 7 wird dem Wiedergeborenen die Ermutigung zugesprochen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, Abba, lieber Vater. Dies ist der selige Stand aller Gotteskinder, die im Buche des Lebens eingeschrieben sind. Wie schön ein Gotteskind zu sein, wie schön von Sünden frei und rein, wie schön, wenn alles gut durch Jesu teures Blut. Nichts Schöneres kann es auf Erden geben, als in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott zu stehen und zu leben. Der Mensch ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und ist befreit vom Gericht Gottes. Wer in Jesus Christus seine Wiedergeburt erlebt hat, der ist in ihm geborgen und hat eine herrliche Zukunft. Er ist auch ein Erbe Gottes und hat Großes zu erwarten in der Herrlichkeit. Der Hebräerbrief ermutigt uns und in Hebräer 12, Vers 22 bis 24 steht geschrieben, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das Abels. Der selige Stand der Gotteskindschaft ist unbeschreiblich groß, weil Gott sie berufen hat zur Herrlichkeit. Er hat sie eingesetzt als Erben Gottes. Sie sind Königskinder und werden in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Petrus berichtet uns in 1. Petrus 2, Vers 9 von diesem seligen Stand der Gotteskinder. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. In diesem Text sehen wir, wie hoch die Gotteskinder geadelt sind. Sie sind berufen für die Lichts- und Herrlichkeitswelt unseres Gottes. Es wird ein Staunen geben in Ewigkeit. Es lohnt sich, dass wir ein Überwinderleben führen und immer völliger werden auf dem Weg der Heiligung. Und wir sollen dem Heiland immer ähnlicher werden. Und dass wir als Lichter in der Welt scheinen, bis unser Herr kommt und die Seinen heimholt in die ewige Heimat. 7. Schritt. Lob und Dank für die Gewissheit der Vergebung und der Gotteskindschaft. Wer in Jesus Christus das Heil angenommen hat und die Gewissheit des ewigen Lebens hat, der kann mit fröhlichem Herzen mit dem Liederdichter singen und sagen: Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Köstlichen Frieden bringt es mir ein. Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sühnung ward mir zuteil. Die Vollendung der Gotteskinder wird so herrlich sein, dass es auch die Engel gelüstet, die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu zu schauen. Darum schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3 und 4 und auch Vers 8, Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es ist der heilige Ort, wo die Cherubim, die Thronwesen Gottes, inwendig und auswendig, voller Augen, ihren Throndienst tun. Es ist die Wohn- und Thronwelt des lebendigen und heiligen Gottes. Dies ist das Ziel der Gläubigen, und sie werden ihm, dem Haupt, dem Herrn Jesus, gleich sein in der Auferstehung. Darum sind die Gotteskinder voller Lob und Dank, weil Gott sie erlöst und erkauft hat von dem Machtbereich der Sünde, des Todes und von der Gewalt Satans. Sie wissen, ihre Heimat ist droben im Himmel, und dort sind sie bekannt, weil ihre Namen auch dort eingeschrieben stehen. Lieber Hörer, Gott gebe dir Kraft und Freudigkeit, diesen Weg der 7 Schritte zur Gotteskindschaft zu gehen, damit wir uns wiedersehen vor Gottes Thron. Was kann die Welt dir bieten in der letzten Stunde deines Lebens? Ohne den Herrn Jesus ist es ein verlorenes Leben. Er hat dich unsagbar lieb, und du sollst einmal bei ihm sein in der Herrlichkeit. Er schenkt dir die Gewissheit, dass du in den Himmel kommst. Dann werden wir uns im Himmel wiedersehen. Wir werden stille zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du aus Sündern Gotteskinder machst durch das vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha. Durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Heiland, der die Sünden vergibt und vom Tode errettet und ewiges Leben schenkt. Wir bitten dich, führe viele Hörer heraus aus Nacht und Sünde, mache aus ihnen fröhliche Gotteskinder, die im Himmel angeschrieben sind. Amen.